Sie hören Kontrafunk aktuell. Viele von Ihnen erinnern sich sicher noch gut an die Pressekonferenzen des RKI. Immer nachdem sich der Krisenstab getroffen hatte, schaute das ganze Land gebannt auf die Pressekonferenzen. So auch in diesem Fall, in dem Lothar Wieler verkündete, man werde die Risikoeinschätzung von nun an ändern. Man werde sie als hoch einschätzen. So geschehen am 17. März 2020. Das Multipolar-Magazin hat dazu die geheim gehaltenen Protokolle des Corona-Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts freigeklagt. Und daraus wird klar, die im März 2020 verkündete Verschärfung der Risikobewertung von mäßig auf hoch, also die Grundlage sämtlicher Lockdown-Maßnahmen und Gerichtsurteile dazu, gründete, anders als bisher behauptet, nicht auf einer fachlichen Einschätzung des RKI, sondern auf der politischen Anweisung eines externen Akteurs. Zu diesem Thema spreche ich jetzt mit dem Multipolar-Herausgeber Paul Schreier. Herr Schreier, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was ist denn bei der Durchsicht der Protokolle herausgekommen?
Das ist schwierig zu sagen, weil, wie Sie schon erwähnt haben, ein großer Teil dieser Protokolle erheblich geschwärzt ist. Viele wesentliche Stellen sind geschwärzt worden. Ich muss kurz vorausschicken, dieses Verfahren, dieser Rechtsstreit hat über mehrere Jahre gewährt. Also wir als Multipolar-Magazin haben schon im März 2020 genau die ersten Fragen dazu ans RKI geschickt, wurden abgeblockt, haben dann Ende 2020 eine Klage begonnen. Dann war ein Jahr später, hat das Verwaltungsgericht Berlin geurteilt, zumindest müssen die Namen der Krisenstabsmitglieder mal mitgeteilt werden. Das geschah dann. Dann haben wir weitergeklagt auf Herausgabe der Protokolle des Krisenstabes. Und das war dann ein ganz langes und zähes Verfahren. Das ging dann mehrere Jahre. Es ist tatsächlich erst im letzten Jahr die Protokolle dann freigegeben worden, aber eben mit Schwärzungen. Und aktuell klagen wir gegen diese Schwärzungen. Im Mai gibt es dazu einen Verhandlungstermin vorm Gericht. Was ist rausgekommen? Genau das, was Sie schon in der Anmoderation gesagt haben. Das ist für mich die wesentliche Sache. Und deshalb habe ich die Klage überhaupt auch angestrengt. Ich wollte wissen, was steckte hinter der Hochstufung der Gefährdungseinschätzung? Und da stellt sich nun eben raus, da steckte nicht viel dahinter offenbar. Denn der vermeintliche wissenschaftliche Beratungsprozess, den das RKI immer behauptet hat, der bildet sich in den Protokollen nicht ab.
Warum ist das so entscheidend, Ihrer Meinung nach?
Das ist deshalb so entscheidend, weil es ja sehr viele Klagen gegeben hat von Betroffenen der Maßnahmen, 2020 angefangen in den Folgejahren, gegen einzelne Maßnahmen, nennen wir Maskenpflicht, nennen wir die Impfnötigung und so weiter, die Schließungen von diversen Branchen, Geschäften, Schulen und so weiter, gab es ja eine ganze Reihe Klagen. Und so gut wie alle Gerichte, die dazu geurteilt haben und die dann mehr oder weniger die Maßnahmen für rechtens erklärt haben und die Klagen abgewiesen haben, beriefen sich in ihren Begründungen auf genau diese Gefahreneinschätzung des RKI. Man muss wissen, das Robert-Koch-Institut ist vom Infektionsschutzgesetz ja als der maßgebliche Akteur festgelegt. Das heißt, der Gesetzgeber hat festgelegt, wenn es eine bedrohliche Infektionskrankheit gibt, dann ist das Robert-Koch-Institut die Behörde, der alle Folgen zu leisten haben, so mal grob gesagt. Und das heißt, in dem Moment, wo das Robert-Koch-Institut die Gefahreneinschätzung auf hoch heraufgestellt hat, das war am 17. März 2020, wenige Tage vor dem ersten Lockdown, in dem Moment war die Grundlage gelegt für die Regierung, dass die Regierung überhaupt einen Lockdown erlassen konnte und die ganzen Maßnahmen. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Das ist der Schlüssel gewesen. Und deshalb wollte ich von Anfang an wissen, was steckte denn nun hinter der Hochstufung? Und da hat das Robert-Koch-Institut geblockt, geblockt, geblockt. Und jetzt in den Protokollen findet man quasi fast nichts. Aber man findet, und das habe ich in meinem Artikel für unser Magazin, der gestern erschienen ist, auch rausgearbeitet, man findet, dass es eine ganz überraschende Hochstufung gegeben hat. Über Wochen passierte quasi nichts. Es wurde vom Robert-Koch-Institut eher beschwichtigt gesagt, ja, die Gefahr ist mäßig, gering bis mäßig. Und dann auf einmal, am Wochenende 14., 15. März, passierte etwas im Robert-Koch-Institut. Wir wissen nicht was, wir wissen nur, am Morgen des 16. März steht im Protokoll, über das Wochenende sei eine neue Bewertung vorbereitet worden. Und man warte jetzt nur noch auf das Signal von, und dann ist ein geschwärzter Name, um das umsetzen zu können.
Also die Hochstufung, die Anweisung kam möglicherweise von außerhalb, zumindest deuten laut Ihren Recherchen einige Dinge darauf hin. Dann will man natürlich wissen, wer hat da die Anweisung gegeben? Wer hat denn so einen großen Einfluss? Wessen Name könnte denn da geschwärzt sein?
Na, ganz naheliegend ist natürlich der Name des Gesundheitsministers. Das ist ja der Weisungsgeber des RKI, ist ja dem Gesundheitsministerium nachgeordnet. Das heißt, Jens Spahn und seine Staatssekretärin im Gesundheitsministerium können ja dem RKI Weisungen geben. Das ist im Grunde bekannt. Und es ist naheliegend, dass es sein Name ist oder jemand aus dem Ministerium. Aber wir wissen es nicht, da der Name ja geschwärzt ist.
Selbst wenn man das herausfinden könnte, was würde das ändern?
Das würde ein Licht darauf werfen, unter welchen Umständen diese Entscheidung beschlossen worden ist. Als ich immer wieder mit dem RKI Kontakt hatte, noch bevor ich die Klage angestrengt habe und auch während ich die Klage angestrengt habe, wurde ich immer wieder verwiesen vom RKI auf die offiziellen Dokumente, wie man mit einer Gefährdungseinschätzung umgeht. Es gibt ja Richtlinien dafür beim RKI, ganz detaillierte Richtlinien, wie so eine Gefahreneinschätzung bewertet wird und wie so ein Prozess abzulaufen hat. Aber nichts davon findet sich in den Protokollen. Da finden sich überhaupt keine Beratungen, gar keine Diskussionsprozesse zu dieser Hochstufung. Und nachdem wir jetzt in den Protokollen gefunden haben, dass es diese Passage gibt, die ich gerade erwähnte, am Wochenende, 15. März, ist eine neue Risikobewertung vorbereitet worden. Zitat, haben wir nochmal nachgefragt bei den Anwälten, die das RKI vertritt. Da muss es ja jetzt Dokumente geben, wenn da was vorbereitet worden ist. Und dann hat die Kanzlei Raue, die das RKI vertritt im Verfahren, nochmal ganz klar festgestellt, nein, es gibt überhaupt keine Dokumente, wir können nichts rausgeben, was wir nicht haben. Das heißt, da ist nichts passiert. Da hat kein wissenschaftlicher Diskussionsprozess stattgefunden. Genau das ist aber von allen Gerichten unterstellt worden. Alle Gerichte, die geurteilt haben, haben im Grunde suggeriert, unterstellt, dass das RKI das wissenschaftlich herausgearbeitet hat und deshalb könne man das auch nicht in Frage stellen. Und nun schaut man nach und man findet eigentlich nichts.
Was macht das mit der Glaubwürdigkeit des Robert-Koch-Instituts?
Ja, das kann sich jeder, glaube ich, selbst beantworten. Für mich entscheidend ist tatsächlich die juristische Frage. Wie sind die Gerichtsurteile zu bewerten und was bedeutet das für die Gerichte, die so, ich will mal sagen, dann doch leichtfertig sich auf das Robert-Koch-Institut verlassen haben? Und da ist aus meiner Sicht tatsächlich eine große Aufarbeitung nötig, eine Bewusstwerdung, eine Diskussion in der Richterschaft über das, was da passiert ist.
Das heißt, Sie glauben nicht, dass diese Entdeckung jetzt einfach so untergehen wird im Getöse einer etwaigen Aufarbeitung. Für diejenigen, die es interessiert, ist das natürlich wichtig zu wissen, aber natürlich die großen politischen Konsequenzen werden dadurch wahrscheinlich ausbleiben, aber Sie konzentrieren sich dann auf das Juristische an der ganzen Sache.
Ich konzentriere mich aufs Veröffentlichen. Ich bin ja Journalist. Meine Aufgabe ist es ja, relevante Informationen zu recherchieren und öffentlich zu machen. Und dann müssen andere damit weiterarbeiten. Dann müssen Juristen damit weiterarbeiten und alle anderen, die damit irgendwie befasst sind, können mit diesem Material arbeiten. Wir werden die Protokolle in Kürze auch vollständig veröffentlichen. Gestern haben wir den ersten Artikel dazu veröffentlicht. Jetzt werden wir demnächst die ganzen Protokolle öffentlich machen und dann kann auch jeder Journalist da selber weiter recherchieren, denn das Material umfasst ja mehrere tausend Seiten. Von Januar 2020 bis April 2021, diese Dokumente haben wir vorliegen.
Es scheint auch immer ein ähnliches Spielchen zu sein. Überall sagt man, man soll der Wissenschaft folgen und schiebt die Wissenschaft vor. Aber in Wahrheit war es nicht die Wissenschaft, auf die man sich berufen hat, sondern es war die Politik, die Einfluss genommen hat und zugerufen hat. Was sagt das Ihrer Meinung nach ganz generell über das Verhältnis zwischen Recht oder Wissenschaft und dem politischen Willen aus? Wenn man das auch mal vergleicht mit anderen politischen Themen, wo man immer sagt, na, da sind uns juristisch die Hände gebunden, meinetwegen in der Migrationsdebatte oder sowas. Sobald der politische Wille da ist, scheint es auch eine Lösung oder eine Durchsetzung dafür zu geben.
Ja gut, wenn wir jetzt Regierungshandeln betrachten, betrachten wir ja ein Machtgefüge. Und das Gesundheitsministerium war ein zentraler Machtfaktor in der Corona-Krise. Und alle nachgeordneten Behörden wie Robert-Koch-Institut, wie auch Paul-Ehrlich-Institut, Stichwort Impfstoffzulassung, sind nachgeordnete Behörden in einem bestehenden Machtgefüge. Nichtsdestotrotz arbeiten dort Personen, die mehr oder weniger Courage und mehr oder weniger Charakter haben. Und man kann schon deutlich sehen, wenn man die Protokolle liest und wenn man es abgleicht mit dem, was in der Presse damals geäußert worden ist, dass Personen im Robert-Koch-Institut sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt sehr seriös verhalten haben. Es gibt Lars Schade, den damaligen Vizepräsidenten des Robert-Koch-Instituts, heute ist er Präsident geworden nach dem Abgang von Wieler. Schade hat noch am 28. Februar, als die Medien schon sehr erregt waren und sehr viel Panik gemacht haben, gesagt, also er hält das im Grunde für ein Ereignis in einer mittelschweren bis schweren Grippewelle, hat er vor laufenden Kameras gesagt am 28. Februar. Aber wenige Tage später ist der Druck, der politische Druck dann so groß gewesen, dass solche Äußerungen aus dem Robert-Koch-Institut nicht mehr zu hören waren. Also ich will sagen, wir haben ja ein Machtgefüge, aber wir haben natürlich auch Personen, die sich individuell verhalten und die man auch individuell in ihrer Verantwortung betrachten muss und die man auch in ihrer Verantwortung dann jetzt gegebenenfalls zur Rechenschaft ziehen muss.
Sie haben das vorhin erwähnt, dieses Tauziehen hat jahrelang gedauert, was die Herausgabe dieser Protokolle angeht. Und jetzt sind sie rausgegeben mit diesen Schwärzungen. Warum gerade jetzt nach so langer Zeit und nach so langem Blockieren seitens des RKI, warum ist die Entscheidung gefallen, sie doch Einsicht nehmen zu lassen?
Ja, das müssten Sie das Gesundheitsministerium fragen. Das weiß ich auch nicht, war auch sehr überrascht. Denn es war ja ein richtiges Tauziehen der Anwälte. Also wir haben eine sehr gute Kanzlei aus Berlin beauftragt, Partsch und Partner, die spezialisiert sind auf das Informationsfreiheitsgesetz und da sehr kompetent arbeiten. Die Gegenseite hat eine sehr teure Wirtschaftskanzlei aufgerufen. Also das RKI wird durch die Kanzlei Raue vertreten, eine sehr große Kanzlei, Sitz am Potsdamer Platz. Die haben über Jahre hinweg immer wieder gesagt, es wäre ausgeschlossen, diese Protokolle zu veröffentlichen. Es geht überhaupt nicht aus den und den Gründen. Und dann auf einmal, völlig unvermittelt, im vergangenen Jahr die 180-Grad-Kehrtwende. Was dazu geführt hat, kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, die Schwärzungen sind so gravierend und behindernd bei der Aufklärung, dass wir eben dagegen klagen. Und jetzt am 6. Mai findet vom Verwaltungsgericht Berlin ein Termin statt, eine Verhandlung statt, wo dann hoffentlich auch kurzfristig dann entschieden wird, ob die Schwärzung legitim ist oder nicht. Ich will auch noch ergänzen, dass diese ganze Klage sehr teuer ist. Wir als Magazin haben dafür bislang etwa 15.000 Euro ausgegeben. Das finanzieren wir aus Leserspenden. Wir werden von kleinen Leserspenden finanziert. Tatsächlich haben keinen großen Sponsor. Das ist also auch ein Unding, dass im Grunde so ein ganz kleines Magazin wie wir sowas auf eigene Kappe stemmen muss. Aber das nochmal kurz zum Hintergrund des ganzen Verfahrens überhaupt vielleicht.
Würden Sie dem zustimmen, wenn ich sagen würde, da könnte ein ganzes Kartenhaus, ein ganzes konstruiertes Lügengebilde in sich zusammenfallen und eine ganze Klagewelle juristisch auch hinterherziehen? Würde das Dinge quasi vor ganz neue Gesichtspunkte stellen und meinetwegen auch anhängige Verfahren wegen zum Beispiel falscher Maskenatteste oder falscher Impfzertifikate und so weiter, könnte das darauf Einfluss nehmen?
Also ich bin kein Jurist, aber ich halte das schon für juristisch in hohem Maße relevant nach meinem Laienverstand. Ich denke, ob sich jetzt etwas ändert, ob da jetzt ein Kartenhaus oder was auch immer zusammenfällt, das hängt natürlich davon ab, wie viele Leute sich damit jetzt befassen, wie viele Leute sich damit jetzt öffentlich befassen. Das wird entscheidend sein.
Vor fast genau 4 Jahren hat das RKI die Risikobewertung des Coronavirus verschärft. Dass der Impuls dazu nicht von innerhalb des RKI kam, sondern von außerhalb zugerufen wurde, darüber sprach ich mit Paul Schreier. Er ist Herausgeber des Multipolar-Magazins. Herr Schreier, vielen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen auch.